Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.
Herzlich willkommen beim Bredocast. Das ist der Podcast aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Mein Name ist Johanna Seebauer und ich spreche in diesem Podcast mit MedienforscherInnen über ihre Arbeit. Das hier ist die erste Folge des neuen Jahres 2021, das noch sehr jung ist. Es ist gerade mal 2 Wochen alt. Dennoch ist schon einiges passiert, über das es sich hier zu reden lohnt bei uns im Podcast. Heute wollen wir über den Sturm auf das Kapitol, auf das US-Kapitol sprechen, was die Medien damit zu tun haben, über Trump und seine Twitter-Sperre. Und zu diesem Zwecke habe ich 2 Gäste eingeladen, den Politikwissenschaftler Jan Rau und den Medienjuristen Dr. Matthias Kettemann. Herzlich willkommen, ihr zwei.
Hallo zusammen.
Hallo.
Ich stelle euch mal kurz vor mit ein paar Worten. Jan Rau ist, wie gesagt, kommt aus der politikwissenschaftlichen Ecke und beschäftigt sich mit dem Thema Rechtsextremismus und Rechtspopulismus im Netz. Hier am HBI bei uns tut er das vor allem im Zusammenhang mit dem neu gegründeten, vom HBI mitgegründeten Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Matthias Kettemann ist eigentlich schon eine bekannte Stimme hier im Podcast, war schon öfter zu Gast, Medienjurist, habe ich schon gesagt, beschäftigt sich mit allen möglichen Formen von Regeln und Normen im Netz, insbesondere mit Regeln, die private Plattformbetreiber aufstellen. Ich glaube, das ist jetzt eine ganz gute Mischung an Talkgästen, um uns an dieses Thema ranzuwagen. Genau, bevor wir einsteigen, vielleicht können wir noch mal ganz kurz, wirklich in aller Kürze rekapitulieren, was passiert ist und worum es geht. Es ist ja wahrscheinlich an den meisten nicht vorbeigegangen, dass am 6. Januar in der US-Hauptstadt Washington das Kapitol, also der Sitz des Kongresses, des US-Parlaments sozusagen, gestürmt wurde von Anhängern des noch amtierenden Präsidenten Donald Trump. An diesem Tag, am 6. Januar, hat die Auszählung der Wahlmännerstimmen stattgefunden, die dann das Wahlergebnis und den neuen Präsidenten Joe Biden noch einmal bestätigt hätte. Das wollten die Demonstranten verhindern, sind in das Kapitol eingedrungen, recht gewaltsam auch, haben Fenster eingeschlagen, haben die Büros der Abgeordneten verwüstet, unter anderem das Büro der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi. Und am Ende gab es sogar 5 Todesfälle während diesen Ausschreitungen. Donald Trump wird jetzt vorgeworfen, dass er seine Anhänger dazu angestachelt hat. Und er hat dann im Nachhinein auch nicht besonders schockiert reagiert, dass es zu diesen Ausschreitungen kam, hat die Demonstranten auch als special bezeichnet und hat irgendwie gesagt, I feel you, I understand your pain oder sowas. Twitter, das ist auch noch wichtig zu erwähnen, weil darum soll es heute auch gehen. Twitter ist ja eines der wichtigsten Kommunikationsmittel für den noch amtierenden Präsidenten. Und Twitter hat als Reaktion auf den Sturm des US-Kapitol Trumps Twitter-Account einfach bis auf Weiteres gesperrt. Ich fange mal mit dir an, Jan. Du bist ja, wie gesagt, Politikwissenschaftler. Du hast dich mit dieser Thematik jetzt auch ein bisschen näher befasst, hast das alles beobachtet, was da passiert ist am 6. Januar. Wie erlebt man sowas als Politikwissenschaftler? Hast du dir gedacht, ja, das habe ich eigentlich erwartet, dass sowas passiert, oder bist du schockiert vor dem Bildschirm gesessen?
Beides. Ich glaube, auf der einen Seite war das nicht überraschend. Also es gab ja auch im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen in den USA sehr, sehr viele Befürchtungen, dass es eben zu solchen gewaltsamen Ausschreitungen kommen könnte um die Wahl herum. Das bedeutet, das kam sicherlich nicht out of the blue. Auf der anderen Seite waren es natürlich trotzdem erschreckende Bilder zu sehen, weil die USA ist immer noch eine der ältesten Demokratien der Welt, und zu sehen, dass sich diese Demokratie in der Krise befindet, wie sie das gerade tut, das war sicherlich kein schöner Anblick.
Und wer steckte da dahinter? Also man sagt jetzt immer, dass ja, das waren offensichtlich waren das Trump-Supporter, die sind mit Trump-Flaggen da einmarschiert. Es sind auch einige Konföderierten-Flaggen gesehen worden. Anscheinend waren auch Anhänger der QAnon dabei. Und kann man das irgendwie kategorisieren? Sind das alles Rechtsradikale, die da eingedrungen sind?
Ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, dass es sich um eine sehr gefährliche Mischung an rechten Strömungen handelt, die sich eben aber jetzt auch schon über Jahre hinweg aufgebaut haben. Und das eben diese Kumulation, diese Eskalation, was wir hier gesehen haben, ist einfach einmal Garn aus rechten Verschwörungstheoretikern gewesen, die ja teilweise wirklich den absurdesten Theorien anhängen. Gleichzeitig, das muss man aber eben auch ganz klar sagen, wurde das ja eben, also dieses Narrativ der Wahlfälschung, was ja quasi dem vorhergegangen ist und was eben in dieser Eskalation, die wir jetzt am Kapitol gesehen haben, entsprungen ist, also als vorläufiger Höhepunkt geht, das ist natürlich auch einfach ein Narrativ der Wahlfälschung, das ist natürlich auch ein Narrativ, was eine wahnsinnige Verbreitung innerhalb der amerikanischen Bevölkerung hat und was ja auch sehr, sehr lange von Donald Trump als offiziell gewählten Präsidenten eben auch während seiner Präsidentschaftskampagne ein ganz zentrales Motiv war, was er immer weiter gepusht hat und was eben auch weit darüber hinaus von den Menschen, die wir jetzt im Kapitol gesehen haben, sehr viel Anklang findet.
Es wird ja oft in diesem Zusammenhang den Medien, vor insbesondere den sozialen Medien, die Schuld an dieser Polarisierung gegeben. Wie ist da deine Einschätzung oder eure Einschätzung? Was ist so die Rolle oder wie groß ist die Rolle der digitalen Medien in diesem Konflikt?
Naja, ich glaube, man muss, also sowohl als auch ganz eindeutig. Auf der einen Seite ist es ganz wichtig, den längerfristigen Hintergrund von dieser Entwicklung hier zu sehen. Und da ist es, gibt es eben eigentlich seit der Wahl von Donald Trump dieses weit verbreitete Narrativ, okay, Donald Trump wurde gewählt, die sozialen Medien haben sehr, sehr großen Einfluss darin gehabt und die Demokratie in den USA ist unter Beschuss unter anderem aufgrund von digitalen Medien. Da ist es aber einfach ganz wichtig zu sehen, dass diese Wahl von Donald Trump, das ist ja eingebettet in jahrzehntelange Entwicklung von Hyperpolarisierung der politischen Landschaft in die USA und der damit verbundenen Erosion von demokratischer Substanz, die sich in den 70ern angefangen hat, sich immer weiter fortgesetzt und ist wirklich was wir schon viel, viel länger beobachten, als digitale Medien überhaupt Einfluss auf politische Auseinandersetzungen haben. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber eben auch ganz unzweifelhaft, dass digitale Medien bei der Eskalation, die wir jetzt gesehen haben, bei der Geschwindigkeit, wie das eskaliert hat, natürlich ihren Teil dazu beigetragen haben. Also das Narrativ, was Trump verbreitet hat und was ja auch, by the way, in traditionellen Medien sehr viel rezipiert wurde. Also man kann wirklich nicht sagen, dass dieses Narrativ der Wahlfälschung jetzt nur über Social Media Verbreitung gefunden hätte, sondern es hat ganz massiv auch eben über traditionelle Medien Verbreitung gefunden, was ja auch kein Wunder ist, wenn einer von zwei Präsidentschaftskandidaten dieses Narrativ immer weiter pusht. Wie soll das nicht diese entsprechende Verbreitung finden? Dass das aber einfach in sozialen Medien nochmal in eine zu einer Radikalisierung und zu einem zu völlig abgedrehten Verschwörungstheorien geführt hat, wo sich eine digitale Gegenöffentlichkeit gebildet hat, die einfach so voll mit alternativen Wahrheiten, Hass, Negativität und Emotionen einfach ist, dass man hier eben ganz klar sagen muss, dass auch soziale Medien eine zentrale Rolle gespielt haben bei der Eskalation. Wichtig ist aber einfach, das gesamte Bild zu sehen. Es sind nicht nur zentrale Medien, sondern es sind halt eben auch längerfristige Entwicklungen, die wir schon seit langer Zeit in den USA beobachten.
Und vielleicht dann noch zu ergänzen, wir haben in Amerika ja auch eine Infrastruktur an klassischen alternativen Medien. Fox ist ein Beispiel, aber auch das ist inzwischen ja schon sehr zahm. Es gibt inzwischen das One America News Network, es gibt Newsmax, auf den Seiten der TV-Sender. Dann gibt es Webseiten wie Breitbart. Und man darf auch nicht vergessen, die größte Desinformationsmaschine saß im Weißen Haus und saß im Parlament und hatte auch mit den klassischen Medien Organe, wo Desinformation, wo Lügen, wo Eskalationsmechanismen angestachelt wurden. Viele der Desinformationen sind einfach aus dem Weißen Haus gekommen. Da haben die Plattformen natürlich auch dazu beigetragen, aber wie du gesagt hast, Jan, alleine schuld waren sie auf keinen Fall. Sie waren einfach schöne Knüppeljungen, ne, auf die man eindreschen konnte. In Amerika heißt das Working the Refs, ne? Also die Republikaner haben so stark reagiert auf jeden einzelnen Moment einer sanften Inhaltemoderation, dass die Plattformen rückgratlos angefangen haben, bei jeder Änderung der Algorithmen, jeder Änderung der Standards zu schauen, tut das wohl nicht den Rechten weh, tut das wohl nicht den Republikanern und ihrer Medienlandschaft weh, weil die wehren sich dann. Mhm. Ein Medium wie Mother Jones hat von einem Tag auf den anderen ein Drittel Traffic verloren, die haben das einfach hingenommen, sind nicht demonstrieren gegangen.
Mag es auch daran liegen, dass es in den USA eigentlich keinen ernstzunehmenden öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt? Also da gibt es ja eher linke und eher rechte Medien und die Menschen, die diese Medien dann konsumieren, bewegen sich in ihrer eigenen Bubble und der dazugehörigen Wirklichkeit.
Also ich würde sagen, es gibt mit National Public Radio, mit den wenig dominanten, aber dennoch einflussreichen Sendern wie CNN und MSNBC durchaus Medien, die von der Qualität her unseren öffentlichen Medien sehr nahe kommen. Aber ich stimme absolut zu, dass es eine Herausforderung ist, in Amerika aufgrund der Polarisierung hier eine gemeinsame Mitte zu finden.
Mhm. Lass uns jetzt schnell mal über Twitter sprechen. Ich weiß, Matthias, du musst gleich weg, deswegen ziehen wir das Thema jetzt kurz vor. Twitter ist der wichtigste Kommunikationskanal für Trump gewesen. Ich glaube, er hat fast 90 Millionen Follower da gehabt. Hat immer wieder polarisiert da drauf. Die Plattform hat auch im Zuge der in der Wahlnacht hat Twitter sehr stark seine Tweets geflaggt, also hat irgendwie sie mit Warnhinweisen versehen, als er über Election Fraud gesprochen hat und so weiter. Nun haben sie sein Konto endgültig gelöscht. Hat dich das überrascht, dass das passiert ist?
Mich hat es überrascht, dass es so spät passiert ist und dass es dann in dieser Konsequenz passiert ist. Dass es eben nicht nur Twitter war, dass Facebooks Account gelöscht hat, sondern dann auch eine ganze Menge an anderen Plattformen, die wie Dominos eine nach dem anderen umgefallen sind, und ihn, wir sagen, deplattformt zu haben, also entplattformisiert zu haben. Die Entscheidung war zugleich richtig, sie war zu spät und sie war auch gleichzeitig hochproblematisch. Mhm. Das heißt, in dieser Entscheidung spiegeln sich so viele Debatten und Probleme, dass man die wirklich jetzt ein bisschen entpacken müsste.
Ein problematischer Aspekt, der sofort aufploppt, ist, dass ich mir denke, dass dadurch die Meinungsfreiheit beschnitten wird.
Das ist schwierig. Das ist gleich am Anfang schwierig, weil man dann davon ausgehen müsste, dass Trump ein Recht auf Meinungsäußerungsfreiheit gegen Twitter hat und Twitter verpflichtet wäre auf die Meinungsäußerungsfreiheit. In Amerika ist es so, dass private Akteure nicht verpflichtet sind, Meinungsäußerungsfreiheit jemanden anderem zu gewähren. Der Staat ist an das First Amendment gebunden, an den ersten Verfassungszusatz. In Deutschland wäre die Lage da ein bisschen anders. Da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass private Akteure, die besonders mächtig sind, wo die privaten Räume schon eine bedeutende Auswirkung auf die öffentliche Kommunikation haben, wie Stadien, wie Flughäfen, wie auch soziale Netzwerke, dass die an gewisse Grundrechte gebunden sind. Die dürfen zum Beispiel ihre Userinnen nicht willkürlich behandeln, sind also an den Gleichheitssatz gebunden. In Amerika ist das keinesfalls so. Die Plattformen sind nicht an die Meinungsäußerungsfreiheit gebunden und Trump als Staatsoberhaupt ist ohne dies nicht grundrechtsberechtigt. Das heißt, er ist auf keinen Fall in seiner Meinungsäußerungsfreiheit beschnitten worden. Und immer wenn die Republikaner nach Zensur schreien, dann tun sie das wissend, dass das nicht Zensur ist. Und gerade viele der führenden Republikaner sind Juristinnen und Juristen, die wissen das besser, die tun es aber trotzdem, weil das gut bei ihren Anhängern ankommt.
Also das mag vielleicht de facto kein Einschnitt in die Meinungsäußerungsfreiheit sein, aber was das dann gesamtgesellschaftlich mit uns macht, vielleicht schon.
Genau, das ist, warum die Entscheidung so schwierig ist. Weil wir dieses diffuse Gefühl haben, es kann doch nicht sein, dass eine private Plattform, beziehungsweise deren CEOs, von heute auf morgen entscheiden, naja, jetzt nehmen wir das Sprachrohr des mächtigsten Menschen der Welt weg. Das heißt, es hinterlässt so einen Nachgeschmack, einen diffusen Nachgeschmack, weil es eben nicht nur Twitter war, ne? Weil es in kürzester Folge Facebook war, YouTube kam ein bisschen später, dann kamen aber auch noch andere Unternehmen wie Instagram, wie Twitch, wie Snapchat, PayPal, Shopify, Twitch, TikTok, Reddit, eBay, GoFundMe, all die haben entweder ihn oder seine Anhänger, die QAnon-Bewegung oder die Republikanische Partei oder seinen Shop rausgeworfen. Apple und Amazon Web Services haben Parler, das ist das quasi das Facebook der Republikaner, auch aus ihren Servern verwiesen und damit de facto abgeschaltet. Das sind ganz fundamentale Fragen der Gleichberechtigung und des Wettbewerbsrechts, die damit angesprochen sind. In Amerika aber können die Unternehmen das machen, da haben sie diese Freiheit dazu. Die Grenze wäre unter Umständen das Wettbewerbsrecht. Und gerade das versucht jetzt Parler zum Beispiel, die Klagen gegen Amazon wegen aus Gründen des Wettbewerbsrechts, werden aber in meiner Einschätzung keinen Erfolg haben, weil es immer noch andere Plattformen gibt, die derartige Dienste anbieten. Nur bei einem echten Monopolisten, der dürfte nicht private Akteure so rauswerfen. Das heißt, hier gerät das Recht an die Grenze, weil wir nicht mit Recht antworten können. Gleichzeitig aber hinterlässt das einen sehr schalen Nachgeschmack. Nämlich, wir dürfen es auch nicht mehr akzeptieren, dass Plattformen einfach ihre eigenen Regeln über Bord werfen, wenn es politisch opportun ist, das zu tun. Die haben ja wie Ratten das sinkende Schiff verlassen. 10 Tage bevor Trump nicht mehr an der Macht war, war es billig und kost- und risikolos zu sagen, nun jetzt deplattformisieren wir ihn. Natürlich hat das Kapitol und der Sturm auch eine Rolle gespielt, aber diese besondere Lage ist immer mit zu bedenken und es ist wichtig und gut, dass wir jetzt drüber reden und wir dürfen diese Plattformen auch dafür kritisieren und müssen fordern, dass sie stärker sich an ihre internen Regeln halten und diese Regeln müssen wir stärker diskutieren.
Ich glaube, um da direkt einmal einzuhaken, ich glaube, es ist ja aber eben auch nicht nur, also wenn wir es eben aus gesellschaftlicher, aus demokratietheoretischer Perspektive eben auch betrachten, das ist ja auch eben nicht nur eine Frage, was ist irgendwo, also wie sieht die aktuelle juristische Situation aus, was sind die internen Regeln, die die Plattformen sich gegeben haben und wie konsequent setzen sie durch, sondern einfach auch anerkennend daran, dass diese Plattformen einen immer größer und immer wichtiger werdenden Teil von politischer Öffentlichkeit darstellen, müssen wir uns eben als Gesellschaft und als Demokratie darüber nachdenken, okay, was sind denn unsere Erwartungen, unsere Regeln, die wir diesen Plattformen geben wollen und so sagen, okay, ihr seid eben dieser zentrale Teil von politischer Öffentlichkeit, der ihr seid und es ist eben nicht nur mehr eure eigene Entscheidung oder in bestimmten Bereichen eure eigene Entscheidung, was da passiert, sondern es ist eben auch einfach ganz zentral für uns, für unsere gesamte Gesellschaft, was da passiert und damit kann es eben nicht sein, dass da einzelne CEOs oder einzelne Führungsfiguren diese Willkür in den Tag legen, was das ja am Ende gewesen ist. Ich hatte einfach im gesamten Prozess des amerikanischen Wahlkampfs und mit entsprechenden Entscheidungen, die dann durch die Plattform durchgeführt wurden oder nicht. Momente, wo ich gedacht habe, vielleicht gar nicht mal, dass die Entscheidung selber jetzt notwendigerweise schlecht gewesen ist, aber wo ich gedacht habe, okay, krass, dass sich da jetzt einfach der Plattformbetreiber hinstellen kann, diese Entscheidung treffen kann und in die eine oder andere Richtung, ist einfach erschreckend, weil es im politischen Prozess drastische Auswirkungen haben kann. In dem Fall, und das vielleicht noch als letzter Zusatz, in dem Fall hat es ja den amtierenden amerikanischen Präsidenten getroffen, der aber im Notfall ja auch immer noch andere Kommunikationskanäle hätte, um Öffentlichkeit zu erzeugen, um Öffentlichkeit zu erreichen. Was passiert denn, wenn die ähnliche Inkonsistenz oder auch die ähnliche Willkür teilweise einfach politische Opposition trifft, die es halt nicht so leicht schafft, eben jedenfalls sich auch andere Kanäle aufzubauen. Ich glaube, da eben, da muss man sagen, was ist halt nicht nur, also was erwarten wir von den Plattformen, welche Regeln braucht diese Öffentlichkeit und dann sicherzustellen, dass die Konsistenz eingehalten werden, egal welches politische Lager es trifft, egal ob es jetzt Regierung oder Opposition trifft, das ist eine der zentralen Herausforderungen, vor der wir gerade stehen.
Darf ich nur kurz nachhaken? Das heißt, du würdest sagen, alle Plattformen müssen alle Leute gleich behandeln. Und es dürfte nicht, weil das ist unter den Juristen immer so ein schönes Beispiel, es darf also nie ein Katzennetzwerk geben, das sagt, wir erlauben keine Bilder von Hunden. Weil das wäre ja diskriminierend, oder?
Ich glaube, also erstmal, um direkt einzuhaken, nein. Ich glaube, dass es da gewisse Unterschiede zwischen unterschiedlichen Plattformen gibt. Einerseits, wie beispielsweise auch für Zweckbindung, dass es beispielsweise ein Forum geben kann, das sagt, wir unterhalten uns über Hunde und das ist unser einziges Thema und was anderes wollen wir von der Plattform nicht haben oder so, das macht eine Menge Sinn. Dass es grundsätzlich auch andere Anforderungen an Plattformen gibt, beispielsweise, dass Twitter oder Facebook als sehr, sehr große Plattformen, die bewusst der Bevölkerung da vertreten sind, die sehr viel Aufmerksamkeit geht, andere Anforderungen erfüllen muss als beispielsweise deutlich kleinere Plattformen, vielleicht auch politische Diskussionen stattfinden, aber auch viel, viel weniger Menschen erreichbar sind. Auch das macht in meinen Augen sehr viel Sinn. Ich glaube aber, dass wir es eben schaffen müssen, ein konkretes konkrete Regeln aufzustellen, konkrete Erwartungen zu formulieren, zu sagen, okay, das ist der Raum, in der sich diese Plattform bewegen kann. Das heißt nicht, dass alles gleich behandelt werden muss, aber das heißt, dass es einfach, nachdem welche Plattform es sich handelt, nachdem welche Größe, welche Wichtigkeit die hat, dass es da einfach entsprechende Grundregeln gibt, die Plattform einhalten müssen.
Da bin ich ganz bei dir. Und das Gute ist, dass es derartige Vorschläge inzwischen schon in Gesetzesform gibt, nämlich im Rahmen des Gesetzes über digitale Dienste der Europäischen Union, die als Vorschlag vorliegen seit Dezember. Und dort steht unter anderem drinnen, dass besonders große Plattformen besondere Transparenzpflichten haben, sogar hinsichtlich der Algorithmen, die sie verwenden, um bestimmte Inhalte zu verstärken und weniger stark zu präsentieren. Und dass sie auch Risikoanalysen abgeben müssen, hinsichtlich ihrer Wirkung auf den sozialen Zusammenhalt. Was wiederum für uns sehr interessant ist vom Institut. Wir beforschen ja den sozialen Zusammenhalt seit Anfang dieses Jahres, Anfang letzten Jahres.
Ich würde gerne an dieser Stelle eine Twitter-Frage einwerfen. Ich habe nämlich vorhin auf Twitter gefragt, ob jemand Fragen an euch beide hat. Hast du noch kurz Zeit, Matthias? 2 Minuten, ne?
Selbstverständlich, bis 18:05
Uhr. Ah ja, bis 18:05 Uhr, okay. Genau, @pmehrkamp fragt, warum werden die Plattformen nicht rechtlich wie Verlage oder Zeitungen behandelt und für das haftbar gemacht, was sie publizieren? Die Kommentierung von Trump-Tweets und das Sperren seines Accounts zeigt ja, dass sie wie Herausgeber agieren.
Ja, Plattformen sind etwas ganz anderes als Medien oder als Herausgeber einer Zeitung oder als Redaktionen. Was die Frage aber auf jeden Fall komplex macht, ist, dass die Plattformen, man kann sie auch Intermediäre nennen, so viele verschiedene Funktionen ausfüllen, dass ganz unterschiedliche Rechtsmaterien auf sie anzuwenden sind. Das Datenschutzrecht, das Beihilferecht, das Wettbewerbsrecht, das Äußerungsrecht, Grundrechte. Und wir haben gar nicht angefangen, von den europäischen Normen über audiovisuelle Dienste, etwa im Bereich von YouTube, zu sprechen. Für jeweils unterschiedliche Aspekte ihrer Funktion sind verschiedene Rechtsmaterien einschlägig. Sie sind aber ganz bestimmt nicht Redaktionen und nicht klassische Medien. Wenn es so wäre, wäre es sehr einfach. Dann könnte man das Medienrecht anwenden. Aber das kann man nicht wollen, weil das natürlich dann ganz andere Pflichten für die Plattformen mit sich trägt. Nämlich wirklich eine Auswahlpflicht, was für Inhalte geliefert werden. Was einfach unmöglich durchzusetzen ist angesichts der großen Menge an Videos, an Inhalten, die auf den verschiedenen Plattformen publiziert werden. Das kann man gar nicht wollen. Nicht einmal eine Überwachungspflicht hinsichtlich aller Inhalte ist erlaubt. Es ist sogar europarechtlich verboten, dass Staaten generelle Überwachungspflichten für Inhalte im Internet aufstellen. Ex-Post-Kontrolle ja und bestimmte Filterung nach spezifischen Inhalten wie etwa terroristische Inhalte oder sexuelle Ausbeutung von Kindern. Aber Medien sind es ganz sicher keine. Mhm.
Das wäre gar nicht möglich, das Mediengesetz da irgendwie anzuwenden, da drüber zu stülpen quasi.
Nein, das wäre nicht möglich. Selbst der Medienstaatsvertrag hat sich einigermaßen schwer getan, der jetzt gerade in Kraft getreten ist, Aspekte der Tätigkeit von Intermediären in den Griff zu bekommen. Ein erstes Beispiel, wie schwierig das ist, ist, dass jetzt die Medienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein ein Verfahren eingeleitet hat gegen Google, weil Google einblendet bei bestimmten Suchanfragen zu Gesundheitsthemen eine Informationsplattform des Bundes, des Gesundheitsministeriums. Da sieht man, dass Medien, dass diese Intermediäre, wenn sie Inhalte kuratieren, sehr schnell unter die Argusaugen der Medienanstalten fallen. Das zeigt aber im Umkehrschluss auch, wie anders sie sind als Medien, wenn hier ein Einzelfall schon derartige Folgen nach sich zieht.
Das vielleicht auch noch einmal kurz zu ergänzen. Ich glaube, prinzipiell, also was ja einfach der grundlegenden Revolution von digitalen Medien ist, ist ja, dass tatsächlich einfach jeder dahin kommen kann und erstmal einfach selbst Inhalte produzieren kann, selbst seine Meinung dazu beitragen kann. Ich glaube, das ist eine wahnsinnige Revolution und das ist eine Revolution, die unfassbar viele positive Effekte ja auch auf ganz vielen Ebenen hat. Und das ist halt eben unter anderem nur deswegen möglich, weil es eben so ist, wie Matthias das eben beschrieben hat, nämlich dass die Plattformen nicht automatisch für jeden Inhalt verantwortlich sind und erst wenn sie darauf hingewiesen werden, dass potenziell problematische oder strafbare Inhalte auf den Plattformen sind, dass sie halt eben erst dann ab dem Zeitpunkt Haftung übernehmen. Das ist eines der Grundprinzipien in dem Internet und wie gesagt, das sorgt sicherlich in einigen Bereichen für sehr viel Kopfschmerzen, in vielen, vielen anderen Bereichen. Hat es eben aber auch unfassbar positive Entwicklungen.
Ich werde mich dann verabschieden. Vielen, vielen Dank. Ich muss zum Deutschlandfunk und werde über Trump und Twitter sprechen.
Was für eine Überraschung. Ja, wir sind gespannt, was du dazu sagen hast. Dann machen alles Jan gut. Und ich jetzt vielen hier zu zweit weiter.
Großartig.
Alles klar. Mach's gut, Matthias. Ciao. Viel Erfolg.
So, ja. Jetzt nur noch zu zweit. Ja, ich habe jetzt das Twitter-Thema so ein bisschen dazwischen geschoben, weil wir gewusst haben, dass Matthias sich irgendwann ausklinken muss. Jetzt können wir so mehr mit deinem Thema weitermachen. Du hast ja am Anfang erzählt, um das jetzt nochmal kurz zusammenzufassen, dass es zu kurz gefasst ist, wenn man den Medien die Schuld in die Schuhe schiebt, auch den digitalen Medien, weil das ein Konflikt ist in den USA, der schon sehr lange schwelt und dass diese Polarisierung schon eigentlich in den letzten Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten schon am Aufkochen ist. Was jetzt natürlich interessant ist, also wir beobachten das ja so mit so ein bisschen entsetzter Neugier, würde ich sagen, von Deutschland aus, von Europa aus, was gerade in den USA passiert. Meinst du, dass es möglich ist, dass das hier in Deutschland auch passieren könnte, wie es eben am 6. Januar in Washington passiert ist?
Ich glaube, dass das nicht morgen hier passieren kann, vermutlich auch nicht übermorgen, dass wir was hier jetzt leider trotzdem als Warnschuss wahrnehmen müssen und eben als sehr, sehr starke Erinnerung daran, dass Demokratien, die Stabilität von Demokratien eben keine Selbstverständlichkeit sind, das ist auf jeden Fall so. Es gibt einige sehr, sehr grundlegende Unterschiede zwischen der Situation in den USA und in Deutschland. Das fängt beim Parteiensystem an. Wir haben eben kein Zwei-Parteien-System, sondern ein Mehrparteien-System, wo eben nicht automatisch der gleiche politische Schaden entsteht, wenn eine von den Parteien von Extremisten gekapert wird, so wie wir das jetzt gerade in den USA sehen. Wir haben eine sehr, sehr andere Medienlandschaft im Sinne von, dass es eben in der USA diese auch sehr polarisierte Medienlandschaft gibt, dass es eben sich in den letzten Jahren eben so dieses breite rechte Mediennetzwerk online wie analog in dem Fall entwickelt hat. Und wir haben natürlich auch einfach eine Rechte, die eine ganz andere Stärke hat in den USA, die viel, viel mächtiger ist, viel, viel einflussreicher, als es im Moment in Deutschland der Fall ist. Das bedeutet, das sind alles Punkte, auf die man schauen muss und wo man vorsichtig sein muss, wenn man diese Vergleiche macht. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch Parallelen. Das eine ist, es war traditionell immer so, wenn es autokratische Machtübernahmen innerhalb von Demokratien gab, dann dann war das fast immer der Fall, wenn eben Teile des politischen Establishments mit diesen Autokraten oder Autokraten in the making in irgendeiner Form kooperiert haben. Da muss man eben ganz klar sagen, dass es eben auch in Deutschland die gleiche politische Verantwortung geht, so wie in den USA das der Fall ist, wo die USA es eben nicht geschafft hat, wo das politische Establishment mit Donald Trump und seinen Anhängern eben sehr viel kooperiert hat, sie in das Zentrum der Macht hineingelassen hat. Da geht eben ganz klar die Verantwortung für Deutschland, dass jedes politische Establishment die Verantwortung hat, diese Strömung aus von der Macht fernzuhalten und sie eben nicht hineinzulassen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, wie ich ja vorher schon gesagt habe, die Polarisierung, also das, was wir gerade in den USA sehen, das ist unter anderem ein Effekt davon, von einer jahrzehntelang andauernden Polarisierung, die politische Kultur, demokratische Kultur in den USA einfach sehr, sehr stark zerstört hat, wo es nicht mehr der politische Gegenüber ist, mit dem man im Wettbewerb steht, sondern wo es der politische Feind ist, der in dem man der Bedrohung ausgeht und die man mit jedem Mittel besiegen muss und notfalls auch mit undemokratischen Mitteln. Genau das eben ja auch passiert von beiden Seiten. Also es ist ja, was ja jetzt immer wieder in der Diskussion auch erinnert wurde, Barack Obama war der Präsident, der meisten Exekutivorder verwendet hat, also der meisten versucht hat, am Parlament vorbeizugehen, eben weil er durch das Parlament blockiert wurde, weil es eben diese ausgeprägte Feindschaft zwischen beiden politischen Lagern war. Aber wie gesagt, das sind eben alles Entwicklungen, die in dieser seit Jahrzehnten andauern, die dieser Polarisierung zugrunde liegen. Hier muss man eben auch auf Deutschland ganz klar sagen, wir haben diese Art von dieser krassen, ausgeprägten Polarisierung im Moment nicht. Gleichzeitig ist auch hier gesellschaftliche Polarisierung am Wachsen. Gleichzeitig gibt es auch hier immer wieder Fälle, wo unterschiedliche politische Akteure ihre Verpflichtungen als Demokraten vielleicht einen Schritt nach hinten stellen, stattdessen irgendwo darauf versuchen, sich selbst einen politischen Geländegewinn sicherzustellen. Und auch hier für Deutschland geht eben ganz klar die Erinnerung, wir stehen im politischen Wettbewerb miteinander, aber an erster Stelle sind wir alles Demokraten und müssen eben so auch unsere Auseinandersetzung, unseren Streit so gestalten. Dann vielleicht noch der dritte und letzte Punkt, welche Auswirkungen haben digitale Medien in den USA versus Deutschland hier eben auch wieder. Wir haben den, wie du eben schon gesagt hast, wir haben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der eine sehr, sehr große Rolle spielt. Wir haben nicht das in der Form ausgeprägte Mediensystem. Wir haben tatsächlich auch deutlich geringere Nutzung von digitalen Medien für den Nachrichtenkonsum, als das beispielsweise in Deutschland der Fall ist. Auf der anderen Seite sehen wir allerdings auch in Deutschland eben diese digitale Gegenöffentlichkeit, die sich eigentlich in fast jeder Form von gesellschaftlichen Diskurs und von demokratischen Konsens entfernt hat, die am Wachsen ist, die unter anderem beispielsweise jetzt halt eben auch im letzten Jahr durch die Corona-Krise nochmal sehr großen Zulauf erhalten hat. Doch hier sehen wir diese Entwicklung und wir müssen uns überlegen, wie wollen wir damit umgehen? Wie können wir diese Herausforderung, die hier am Wachsen ist, adressieren? Das heißt, alles vielleicht nochmal zusammengefasst. Die Situation ist nicht die gleiche, aber wir sehen Dynamiken und Entwicklungen, die vergleichbar sind. Wir sind nicht in dem gleichen Problem wie die USA ist, aber das heißt eben auch umgekehrt, dass wir im Moment noch einen Handlungsraum haben, um diese Probleme und diese Entwicklungen zu adressieren, der in den USA viel, viel schwieriger ist. Und gerade wenn wir hier eben über Themen von Regulierung von digitalen Plattformen sprechen, dann ist das ein Handlungsraum, den wir nutzen müssen, weil wir gerade demokratische Mehrheiten haben, um digitale Plattformen zu bauen, die demokratischen Diskurs fördern können und nicht zerstören können, so wie das im Moment halt eben ganz gut der Fall ist.
Das heißt, du plädierst dezidiert dafür, dass man sich politisch mehr mit der Regulierung von sozialen Medien auseinandersetzt und dem einen konkreten Rahmen gibt, der ihm jetzt noch fehlt?
Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist eine der absoluten Herausforderungen unserer Zeit. Und wo wir aber eben auch schauen müssen, dass wir das auf eine kluge Art und Weise machen. Wir müssen aufpassen, dass wir mit Blick auf all die Probleme, die wir gerade sehen, dabei nicht eben Meinungsfreiheit, Privatsphäre oder Pressefreiheit unterminieren. Wir müssen unsere Grundrechte wahren. Auf der anderen Seite müssen wir es aber eben im Geiste der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und im Geiste der wehrhaften Demokratie schaffen, dass wir den Herausforderungen, die wir durch die digitalen Medien gerade haben, dass wir denen entgegentreten. Und ich glaube da tatsächlich, dass da aber eben auch die deutsche Perspektive durchaus hilfreich sein kann, weil es eben hier, wenn das in den USA ja sehr, sehr Gedanke von the marketplace of ideas, also der Marktplatz der Ideen und Freedom of Speech, eben so sehr, sehr zentrale Grundgedanken des demokratischen Diskurskultur sind und damit aber eben auch eine sehr, sehr große Offenheit gegenüber radikalen oder extremistischen Gedankengut ist und es eben dieser demokratischen sehr, sehr schwer gefallen ist, sich dagegen abzugrenzen und halt diesem Gedankengut keine Plattform zu geben, blicken wir hier aus einer deutschen Perspektive eben so oder so darauf, dass wir ja auf der einen Seite, wir sind eine Demokratie und das sind zentrale und hohe Güter für uns, aber auf der anderen Seite sind wir eben auch eine werteorientierte Demokratie mit Menschenwürde an oberster Stelle. Und wenn eine Ideologie versucht, Raum zu gewinnen, die sich gegen die Menschenwürde richtet, dass wir diese Ideologie auch bekämpfen, unter anderem eben, indem wir Rederaum nehmen.
Ja, da sind wir halt hier in Deutschland schon anders sensibilisiert, möchte man meinen, ne? Und wir haben auch ja Beschränkungen der Meinungsfreiheit, die wir alle akzeptieren. Also nicht ohne Grund ist es verboten, den Holocaust zu leugnen. Und das ist ja in den USA, darfst du das ja machen, weil die, wie du gesagt hast, ein ganz anderes Verständnis oder ein weiteres Verständnis von Meinungsfreiheit haben. Meinst du, dass diese Geschichte, die Deutschland oder ganz Europa eigentlich mit Extremismus hat, dass die uns auch so ein bisschen davor bewahrt, dass das hier passiert? Also weil wir eben hier die Erfahrung gemacht haben, wie schlimm das enden kann?
Ich glaube, wenn es Menschen gibt, die dem, was passiert ist, die das annehmen, die versuchen, Lehren daraus zu ziehen, die versuchen, die Erinnerung an das, was passiert ist, wachzuhalten, genauso wie sie halt versuchen, die Lehren, die wir daraus gezogen haben, wachzuhalten. Denn es ist eine Chance, daraus zu lernen. Gleichzeitig ist es natürlich aber keine Selbstverständlichkeit. Also ich glaube, es gibt genug Beispiele davon in unterschiedlichen Ländern, wo wir solche Zusammenbrüche hätten, aber wo eben nicht die gleiche Art von Erinnerungskultur gepflegt wird oder halt eben auch versucht wird, eben die politischen Lehren und dieses nie wieder so zentral zu stellen. Ich glaube, das ist eine Chance, aber es wird immer darauf ankommen, dass es genug Menschen gibt, die versuchen, diese Chance zu nutzen und dafür kämpfen, dass sie genutzt wird.
Ja, vielleicht ist das irgendwie auch nochmal so ein verzweifelter Gedanke, weil ich das irgendwie nicht wahrhaben will, was da passiert oder das ist tatsächlich ein nicht geringer Anteil der Bevölkerung in den USA nicht so viel von Demokratie hält und dass Demokratie zu etwas geworden ist, was man jeden Tag eigentlich verteidigen muss. Und wir sind ja wir sind halt damit aufgewachsen, dass Demokratie sowas Selbstverständliches ist, dass man irgendwie nicht mehr argumentieren muss. Und plötzlich finden wir uns aber in einer Situation, wo das angezweifelt wird. Und das kann ich, also irgendwie will ich das nicht wahrhaben, dass das so ist. Weißt du, was ich meine? Wie ernst muss man das nehmen, also diese Entwicklungen? Ich meine, die sind jetzt, ja, das ist jetzt auf der anderen Seite des Atlantiks so. Wir haben jetzt gesagt, dass diese Situation, die Ausgangslage halt hier ein bisschen eine andere ist, aber ich meine, in Europa passieren diese Dinge auch. Ungarn, Polen.
Ich glaube, dafür hast du dir auch die Antwort schon selbst gegeben. Also die ist nämlich einfach, wir müssen es sehr ernst nehmen. Also ich glaube, das ist einfach absolut keine, die Stabilität der Demokratie, wie sie im Moment haben, ist einfach absolut keine Selbstverständlichkeit. Sie wird angegriffen auf täglicher Basis. Das passiert Europa in unterschiedlichen Ländern. Das passiert in Deutschland. Und es ist eben die Aufgabe von allen demokratischen Kräften, hier wachsam zu sein und hier gegenzusteuern. Demokratie funktioniert nur so lange, solange es Demokraten gibt, die für sie kämpfen und die sich für sie einsetzen. Und da muss man einfach ganz klar sagen, das ist eine tägliche Aufgabe, vor der wir alle stehen.
Das Motto für 2021. Ja.
Und ja. Viele Jahre danach.
Und viele Jahre danach. Ja, ich glaube, wir beenden unseren Podcast an dieser Stelle. Obwohl das jetzt so ein bisschen trübes Thema war oder ein bisschen, ja.
Dann vielleicht einmal noch mal ganz kurz der Hinweis darauf. Ich glaube, das Geschenk, was wir aber ja gerade einfach haben in Deutschland oder Europa, ist aber halt eben, ja, das ist ein Warnsignal, das ist ein sehr deutliches Warnsignal, aber wir haben eben auch noch diesen Möglichkeitsraum, dieses Warnsignal zu nutzen und gegenzusteuern. Auf ganz vielen Ebenen, ich glaube, Rechtspopulismus und Rechtsextremismus, dem kann und muss auf vielen unterschiedlichen Ebenen begegnet werden. Wir haben eben diesen Möglichkeitsraum noch, und eine dieser Ebenen ist halt eben die Regulierung von demokratischen Plattformen. Das ist unsere historische Möglichkeit, eine sinnvolle Regulierung einzuführen, eine Plattform zu entwerfen und zu bauen, die demokratischen Diskurs eben fördern können, wo wir die unzähligen positiven Effekte von dieser Medienrevolution mitnehmen können und gleichzeitig die potenziell negativen Effekte eindämmen können. Das ist eine historische Chance, und ich glaube, wir sollten die nutzen. Das vielleicht einfach nochmal als positives Ende und als positiver Ausblick.
Ja, danke dafür. Ich konnte das nicht so positiv framen, wie du das gerade gemacht hast, aber das war jetzt ein schönes Schlussmanifest für diesen Podcast. Ich danke dir, Jan. Matthias danke ich auch, obwohl er jetzt abwesend ist, aber er tut hoffentlich im Deutschlandfunk sein Bestes gerade.
Bin überzeugt.
Wenn man nähere Informationen über unser Institut erfahren möchte, dann kann man gerne unsere Webseite besuchen, leibniz-hbi.de, oder uns auf Twitter folgen, @bredo-institut. Die Twitter-Handles und andere spannende Artikel und so weiter. Unsere Gäste habe ich unten in den Shownotes verlinkt. Möchtest du noch was sagen?
Ich bedanke mich vielmals für das spannende Gespräch, und ich freue mich auf hoffentlich viele weitere Gespräche im nächsten Jahr.
Ich mich auch. Herzlichen Dank und tschüss.
Ciao.
Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.